Guten Morgen, Karin. Hohlenstein ist jetzt bei mir zu Gast im Tüste-Tag.
Guten Morgen.
Hey, schön, bist du meinem Aufruf gefolgt auf LinkedIn? Suche ich ja immer wieder mal Gäste, die Lust haben, über sich zu erzählen, wer sie sind und was sie so in die Welt rausbringen. Und schön hast du dich gemeldet, weil wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben und ich durfte bei dir im 2018 17, 18, hast du vorher gesagt, die Ausbildung machen zum gehirngerechtem Lehren und Lernen nach Vera F. Birkenbiel. Da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Und bevor wir einsteigen, dass du erzählst, wer du bist und was du da in die Welt bringst.
Genau, also ich habe mich natürlich mindestens zu so 50% einfach angemeldet oder gemeldet, damit ich Melita wieder einmal sehe. Weil ich sie immer mal wieder ein bisschen sehe, da etwas machen und dort. Und das habe ich immer so toll gefunden. Ich fand, ja, warum nicht beides miteinander verbinden? Ein bisschen vom gehirngerechten Lernen nach Vera F. Birkenbiel erzählen. Das ist ja schon meine Lebensaufgabe geworden. Ich habe Vera nicht gerade so, ich bin nicht so direkt mit ihr in Kontakt gekommen, sondern da war schon mein Mann, der Stefan Holestein. Er hat sie 2001 kennengelernt, da ist er vom Geschäft her, ist er geschickt worden, gegangen an das Seminar, also am ganzen Tag, da war es mehr so für Führungskräfte auch gewesen. Und ich weiß noch, dass er da so begeistert heimgekommen ist. Und hat sofort auch die Birkenbiel-Methode, ABC-Liste, Wortbilder, da hat er sofort angefangen umsetzen. Auf jeden Fall hat er den Kontakt gehabt, auch mal mit Vera. Sie hatte so eine Birkenbiel-Wandzeitung, wo man ihr hat können Fragen stellen konnte und sie hat dann die auch schriftlich beantwortet. Und dann hat er dort irgendwie Kontakt gehabt. Auf jeden Fall hat Frau Birkenbiel irgendwann gefunden, ja, Herr Hohlenstein, wir müssen telefonieren. Und so ist dann mein Mann mit ihr einmal am Telefon gehangen. Und ich weiß noch gut, so die ersten paar Mal, das ist meistens, also ich habe es nachher später auch selber dann gemerkt, die Telefone, die sind sehr, sehr lang gegangen, also Stunden. Und naja, wenn dann da immer eine Frau anruft und mein Mann hängt stundenlang am Telefon, dann ist das nicht immer so praktisch gewesen, gerade auch mit drei kleinen Kindern. Und irgendwann ist dann bei uns einmal auch so intern so ein bisschen der Witz gegangen: Du, deine Freundin ist wieder dran, wenn ich einmal den Hörer weitergegeben habe. Und irgendwann hat dann eben Frau Birkenbiel gemerkt, ah, was, ihre Frau ist Lehrerin, ja, dann muss sie doch mitlesen. Also sind wir dann 2 Stunden lang mit der Vera am Telefon gegangen. Und so sind wir in die ganze Geschichte hineingekommen, auch eben dann ins gehirngerechte Lernen. Ich habe dann auch erste Sachen gelesen von ihrem Seminar besucht. Und so sind wir ja in die ganze Geschichte eingetaucht. Und da ist heute wirklich meine, ja, eigentlich zu meiner Lebensaufgabe geworden. Ich bin zum einen Referentin für gehirngerechtes Lernen. Also der Lehrgang, den Melita gemacht hat, der besteht seit 2014. Wir haben aber auch vorher schon Seminar gegeben nach Birkenbiel. Aber weil sie ja dann im 11. gestorben ist, haben wir im 14. dann den Lehrgang abgebaut und haben jetzt die 6 Module ist so allgemein gehirngerechtes Lernen und 1 Modul ist Sprachenlernen nach Vera F. Birkenbiel. Das ist so ein Teil von meiner Arbeit. Und der andere, und da würde ich es überhaupt nicht missen, ich bin auch noch Lehrerin an einer Schule, an einer ganz normalen Regelschule und setze natürlich dann dort die ganze Birkenbiel-Methode, so das volle Paket mit meinen Schülern um. Und da ist einfach sehr, sehr auch eine grosse Bereicherung. Und so die zwei Teile, ja, da macht so mein Leben aus. Genau.
Ich habe dich gar nicht anders kennengelernt. Für mich bist du da einfach die gehirngerechte Lehrerin überhaupt. Also das Bild habe ich von dir. So spannend, wie das eine zum anderen manchmal führt. Ihr seid ja beide ausgebildet von der Vera, gell? Ich meinte mich noch zu erinnern, dass ihr mir
Genau.
die Geschichte erzählt habt, dass sie bei euch war, in eurem Garten gewohnt hat, sozusagen.
Ja, fast. Also am Strössli, ein bisschen weiter unten, hat sie dann einmal ihr Wohnmobil angestellt. Ja, also sie ist ganz in den ersten Jahren, da haben wir ja eben, dann ist sie mal in die Schweiz gekommen, hat ja ihre Seminartouren gemacht durch Deutschland, Schweiz, Österreich. Und dann hat sie einmal bei uns Zwischenstation gemacht. Also dann ist sie manchmal ein paar Tage da gewesen, und das sind einmal die Tage gewesen, wo der ganze Haushalt bei Holsteins da ziemlich zusammengebrochen ist. Also dann hat man halt sie betreut und hat vor allem auch stundenlang in ihrem Büromobil mit ihr noch geredet. Sie hat ihm erzählt von ihren neuen Projekten, von ihren neuen Methoden, von ihren neuen Büchern, von allem Möglichen. Also wir sind dann zum einen Teil eben bei uns im Haus am Stubentisch gesessen, weil sie dann meistens auch bei uns einen Teil bei uns auch gegessen hat. Und am Abend hat man sich dann meistens, wenn die Kinder dann vielleicht im Bett sind, haben wir uns dann in ihr Büromobil ja, dort ums kleine Tischli gesessen und dann hat sie stundenlang mit uns noch geredet. Also sie ist dann halt, sie ist ja ein sehr Nachtmensch gewesen. Sie hat eigentlich ihr Leben immer mehr auf die Nacht ausgelegt, weil sie dort halt können auch daheim ungestört arbeiten, oder? Wo kein Fax gerattert hat, dort mal noch, oder kein Telefon geschellt hat. Und dann ist sie einmal am Abend so zur Bestform aufgelaufen und wir sind natürlich langsam schon müde geworden. Also sind dann einmal schon auch sehr, sehr, sehr spät und sehr müde und aber auch sehr bereichert dann einmal ins Bett gegangen. Also weil, ja, wir haben halt aus erster Hand von ihr dann die Neuigkeiten mitbekommen. Dann sind wir auch in dem Birkenbiel im ersten Lehrerpilot Mitglied gewesen, wo sie dann gestartet hat. Da ist man also viermal im Jahr von ihr direkt dann geschult worden. Und im 2007 hat sie uns dann zu Birkenbildtrainer zertifiziert. Und ja, so ist dann da alles ja, zustande gekommen. Wir sind da immer mehr reingekommen. Und heute sind wir halt so richtig, ja, also leben wir für da. Das ist uns sehr wichtig, dass die Methoden, die einfach so genial sind, in die Schule kommen, an Arbeitsstellen kommen, weil ich finde es immer noch tragisch, dass so viele Leute halt meinen, Pauken sie lernen, aber das ist eben eigentlich, das ist einfach nicht lernen, das ist nicht gehirngerechtes Lernen und der Unterschied, mal zu spüren, was heisst denn überhaupt lernen, gehirngerechtes Lernen, das ist halt schon, ja, ich finde ich eine schöne Aufgabe und passt natürlich super zu meinem Beruf. Ich kann es dort natürlich eins zu eins umsetzen.
Ja, was heißt denn das Lernen? Oder streiten sich ja die Geister. Einerseits finde ich ja mega schön, dass ihre so der wirklich der große Schatz ist eigentlich eine Koryphäe, gell, die Vera gsi aus dem Management-Training und dann auch wirklich auch in die Schule da das innebracht, dass das Verständnis zu, was ist, wie lernen wir? Also wie lernen wir so, dass es auch wirklich bleibt und nicht wir es einfach am nächsten Tag einfach nur rauslassen und am übernächsten Tag schon wieder vergessen haben. Was heißt denn Lernen in eurem Blick?
Ja, ich kann gerne mal ein paar Beispiele machen. Also, man könnte ja jetzt mal so ganz, ganz grob können sagen: Okay, gehirngerecht ist Lernen dann, wenn ich mein Gehirn so brauche, wie es eigentlich zum Lernen auch ausgelegt ist. Das Gehirn ist nämlich super ausgestattet fürs Lernen. Und Vera Birkenbiel, die hat in ihrer doppelten Checkliste hat sie Neuromechanismen definiert. Das heißt, ein Neuromechanismus ist das Bedürfnis vom Gehirn. Zum Beispiel denken wir alle assoziativ. Also wir können gar nicht anders wie assoziativ denken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dir sage, Baum, was kommt dir denn in den Sinn?
Ast.
Und zu Ast wieder?
Blatt.
Okay, und dann könnte ich die Assoziationskette weitermachen. Blatt, grün, Kunst, Kunst, Malen, was auch immer. Also das führt in alle möglichen Richtungen, bei jedem Menschen natürlich wieder in eine andere, weil ja da nach den Erfahrungen, den Erlebnissen, die man jetzt gerade hatte, halt immer wieder anders abläuft. Also wir surfen da eigentlich in unserem riesengroßen Wissensnetz umeinander und denken eben assoziativ. Und assoziativ tiefes Denken geht gar nicht anders. Also wir alle denken assoziativ. Und darum sind nachher auch Techniken, die dem gerecht werden, eben auch gehirngerecht. Also zum Beispiel ABC-Liste nach Vera Birkenbiel, wo ich über ein Thema nachdenke und im ganzen Alphabet zum entsprechenden Buchstaben, also wenn ich jetzt nachdenke über das Thema Mittelalter, dann kommt man halt vielleicht bei B Burg in Sinn und bei C kommt man Gamelot in Sinn und bei weiß nicht, oder? Also ich denke assoziativ. Und da ist jetzt nur einer von vielen Neuromechanismen. Ein anderer wäre zum Beispiel vergleichen. das Gehirn vergleicht den ganzen Tag. Also ich sehe irgendetwas, zum Beispiel die Brille oder die Brille, ah, die sind zwar beide rötlich, aber die ist größer als die. Das Gehirn hat da ganz tief drin, etwas zu vergleichen. Ich kann das bewusst machen. Da läuft aber auch den ganzen Tag unbewusst. Also jedes Ding, das ich sehe, wird eigentlich im Hintergrund. Ich muss nicht alle Gläser auf dieser Welt gesehen haben, um ein Glas zu erkennen, oder? Also der Abgleich, das ist immer das stetige Vergleichen, das läuft auch unbewusst ab. Ich habe aber eben auch. Und das hat uns übrigens das Überleben gesichert, oder? Früher, wo wir noch mehr in der Natur rausgelebt haben, hat der Mensch müssen auch wissen, ist zum Beispiel das Tier, ist da giftig oder nicht, oder gefährlich, muss ich flüchten, was auch immer. Also, darum ist das Vergleichen so tief in uns inne. Und ich habe auch diesen Neuromechanismus, weil das ist ein Bedürfnis vom Gehirn, kann ich auch ganz bewusst einsetzen. Also meine Schüler zum Beispiel, wenn die, gerade bleiben wir mal bei der ABC-Liste, wenn da mal jeder ein paar Minuten selber nachdenkt hat, was weiß denn ich zu dem Thema? Und füllt da seine ABC-Liste mit mehr oder weniger Begriff oder der eine Schüler hat vielleicht 4, der andere hat 20. Und ich sage nachher, okay, jetzt setzt euch mal auch im Viertisch zusammen, dann vergleichen. Was hat denn der andere, den du nicht hast? Und du deine Liste laufend ergänzen. Dann nutze ich da ein Bedürfnis vom Gehirn und setze das halt ganz bewusst ein beim Lernen. Und da passiert dann ganz viel. Da ist dann gerade wieder ein anderer Neuromechanismus zum Zug, wo er kommt da zum Zug, zum Beispiel das unbewusste Lernen. Also durch den viel Austausch mit anderen lerne ich dazu, ohne dass ich da das so noch. Das ist nicht das Pauken, so setz dich an und lerne jetzt, sondern es passiert einfach beim Tun, beim Austausch mit anderen und so weiter. Also das, wie gesagt, da gibt es eine ganze Liste von Neuromechanismen. Und ja, so kann man halt dann denen Bedürfnis vom Gehirn gerecht werden. Und das passiert fast automatisch, wenn man verschiedene Bioquell-Methoden im Unterricht einsetzt. Oder wenn ich jetzt als Selbstlerner etwas lernen, wenn ich das mache, dann passiert das fast von allein.
Ja, ich habe natürlich dürfen einen größeren Einblick drin bekommen, vor allem für mein eigenes Lernen, aber auch für meine Kinder. Und manchmal tue ich mir wirklich schwer, weil ich von euch auch weiß und ich selbst erlebt habe, wie Lernen kann passieren. Und gleichzeitig, wenn jetzt Kinder heimkommen und sie müssen Vokabeln auswendig lernen, macht es bei mir innerlich, oh, wie gehe ich mit dem um so? Ja, sie müssen es dann wie auswendig lernen, weil die Prüfung steht bevor, gell? Also, so eine Diskrepanz natürlich gegeben. Wie ist denn das bei dir gewesen? Also wie auch die Wahrnehmung, gell? Du hast ja vorher schon unterrichtet und Schule gegeben und dann ist wieder ein neues Leben gekommen und dann hast du es gewandelt. Wie, was hast du wahrgenommen bei dir, aber auch bei den Schülern? Was ist dort passiert?
Also, ich kann beide Seiten sehr gut nachvollziehen, oder? Zum einen auch deinen Blick als Mutter, weil unsere drei Kinder sind ja auch durch das normale, herkömmliche Schulsystem durch. Und ich weiß noch, ich hätte manchmal, also die drei sind auch so quasi eine Klasse höher oben, also sehr nah beieinander gewesen. Und ich weiß noch, ich hätte manchmal schon einen Tag nach der Schulferie schon wieder können brüllen können, weil ich das Gefühl hatte, ja, wieso muss ich jetzt als Mutter den Lernstoff gehirngerecht aufbereiten? Das wäre ja eigentlich die Aufgabe der Lehrperson. Und hat mir da einfach sehr fest geholfen, dass ich die Hintergründe zum gehirngerechten Lernen kennt habe, gewusst habe und habe halt dort können eingreifen, wo es nötig war. Also wenn jetzt das Kind, ich weiß ja zum Beispiel, unser Sohn, der hätte mal müssen alle Haltestellen von Gossau bis zum Ort, wo sie ins Klassenlager gegangen sind, hätte er müssen auswendig lernen. Da habe ich jetzt können blöd finden und sinnlos, oder man kann ja auch noch irgendeinen Sinn vielleicht noch sehen dahinter, aber ich habe dann halt einfach eine Technik gehabt, wo ich auch können sagen, okay, wir machen jetzt da wenigstens ein bisschen mit Spass. Aber wirklich sinnvoll ist es nicht gewesen. Also, und andere Sachen hat man dann wirklich können gehirngerecht begleiten, dass man gesagt hat, okay, ich denke, viel macht man als Eltern den Fehler, dass man zu lange wartet. Also, man wartet, bis das Kind kommt und sagt, nächste Woche oder übermorgen, was auch immer, manchmal ist das sehr kurzfristig, dann haben wir eine Prüfung. Dann muss ich dann auch können. Und dann ist es halt viel schon ein bisschen knapp zeitlich gesehen. Wenn ich aber ein Kind laufend begleite und ein bisschen beobachte und sage, ah, was haben wir jetzt für ein Thema? Ah, jetzt haben wir das Thema Schmetterlinge in der Schule. Dann kann man von Anfang an eben sagen, oh komm, machen wir doch einmal, alle in der Familie, hat vielleicht noch ältere Geschwister, die das Thema schon mal hatten, komm, wir machen mal eine ABC-Liste. Jeder überlegt selber Schmetterlinge, was fällt mir ein, was weiß ich. Austauschen das Zweite. Am Schluss vielleicht noch alle miteinander und jetzt wird die Liste immer voller. Und dann kann man sagen, okay, jetzt nimm doch einmal deine Arbeitsblätter von der Schule führen. Was findest du denn dort noch? Was hast du gar nicht verstanden? Und so weiter. Also man, ein bisschen mit dem umspielen, bevor es brennt. Und wir haben als Familie oft eine Weile lang, also über eine längere Zeit, haben wir den sogenannten Lernsonntag gehabt. Da haben wir einfach immer alle nach dem Morgen am Sonntag haben wir eine Stunde uns in der Stube, mit einem riesigen Stubentisch, und jeder hat mindestens eine Stunde gelernt. Was die Kinder haben wollen lernen, das war uns gleich. Also sie konnten Schulstoff nehmen und eben so etwas mal vertiefen, wo sie die Schule schon hatten. Sie haben aber irgendetwas anderes können machen. Und auch wenn die Kinder am Anfang manchmal ein bisschen, muss das sein, so, und man hat sie dann schon manchmal ein bisschen müssen, ja, zwingen nicht gerade, aber hat sich einfach so ein bisschen etabliert und es war einfach so gewesen. Aber oft ist eben nach dieser Stunde nicht fertig gewesen, sondern man hat dann, man ist dann drin gewesen, sie haben dann weiterlernen. Also das ist so etwas gewesen, wo ich als Mutter dort gut haben können, oder wir beide natürlich auch, der Stefan. Wir haben es natürlich auch vorgelebt, weil wir haben dann auch eine Stunde uns mit irgendwas beschäftigt. Mein Mann hat vielleicht eine Kawa nach Birkenbiel zu einem Vortrag, den er gesehen hat oder so, erstellt. Also sie haben auch uns gesehen, wie wir lernen. Und ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges. Und wo ich am meisten, also es ist aber auch bei allen drei Kindern sehr unterschiedlich gewesen. Also unser Sohn zum Beispiel, der hat Englisch und Französisch über Jahre nach Birkenbiel daheim gelernt. Also ich habe ihn begleitet. Und wir haben Vorhilfe statt Nachhilfe gemacht. Also dort ist es ja ganz wichtig, dass man einen Text vom Schulbuch nimmt, wo noch nicht dran war in der Schule, sondern einen, der erst in übernächste Woche drankommt und schafft dann noch die Birkenbeil-Methode. Ich glaube, da führt jetzt dazu weiter, da müssen wir einen separaten Podcast machen. Aber wer da Wunder nimmt, auf meinem YouTube-Kanal, der heißt Die Birkenbeil-Lehrerin, da hat es eine Playliste, wo Birkenbeil-Sprache Lernmethode erklärt wird und wo man dann sieht, wie das Konzept Vorhilfe statt Nachhilfe funktioniert. Und da ist für uns sehr, sehr eine grosse Erleichterung gewesen, weil das Vokabeln pauken ist dann schon mal weggefallen, zum großen Teil. Und ich erinnere mich an viele Situationen, also es ist manchmal der Gabriel heimgekommen und hat gesagt, yeah, Mami, heute ist der Text dran gewesen. Also er hat in der Schule Erfolgserlebnis gehabt und er ist eine Ja, nicht ein von den wenigen. Er ist der Einzige, der nach 5 Jahren Französischunterricht die Sprache noch gern hatte und sie heute noch gern hat. Also von dem her, Sprachenbereich ist sehr ein großer Teil gewesen. Und das ist so gewesen, eben auch, wenn ich so als Mutter miterlebt habe. Eben zum einen Teil wäre es nicht mein Job gewesen. Zum anderen Teil sehe ich jetzt, wenn ich in der Schule arbeite mit den Schülern, dass da halt für die Eltern auch gerade im Sprachenbereich eine sehr große Entlastung ist, dass da eben nicht müssen, dass nicht müssen daheim sitzen mit den Kindern, Vokabeln pauken oder Arbeitsblätter ausfüllen. Das findet alles bei mir im Schulzimmer statt. Und vor allem haben eben auch die Kinder Chance, wo daheim nicht Eltern haben, die Französisch können. Also wo halt nicht die Unterstützung dann überkommen oder wo die Eltern den ganzen Tag arbeiten. Und die können es genau gleich eben, ja, das Ziel erreichen, zum sehr gut und weit kommen, gerade in der Fremdsprache. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und auch generell beim Lernen. Also ich meine, ich habe jetzt immer 5., 6. Klässler. Und wenn dann die kommen, jetzt habe ich dann nach der Sommerferien wieder neue Kinder, dann hat es in jeder Klasse solche, die völlig eigentlich schon ein bisschen geknickt sind, ja, die haben nicht gut im Englisch, au, jetzt kommt dann auch noch Französisch dazu, Eltern, die dann Bedenken haben, oder wo generell denken, ich bin halt nicht gut in der Schule, da kann ich halt nicht, und die mit diesen kiangerechten Methoden kann das sehr, sehr viel gehen. Und nach ein paar Wochen blüht die richtig auf. Und das zu sehen, ist für mich immer das Schönste. Also das erste Vierteljahr finde ich schönste Jahr mit den Schülern und spannendste, aber auch das anstrengendste. Also für mich und auch für die Kinder. Weil für die Kinder ist es dann auch sehr, die sind bis am Mittag einmal knuddelfertig, weil die merken ja, oh, die wollen, dass wir selber denken. Weil wir müssen schon wieder austauschen, schon wieder besprechen, was denke ich jetzt mir dabei? Oder was schon wieder irgendwie. Also das ist für die Kinder am Anfang anstrengend, aber sie merken auch, da geht es wirklich ums Lernen. Genau, und was du vorher noch angesprochen hast, wie ich mich fühle als Lehrerin, ich habe halt ein bisschen Glück gehabt. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Hauswirtschaft und Werke Textil. Und ich habe erst später nachher Zusatzqualifikation gemacht, zum Beispiel zum Englisch unterrichten. Und durch das habe ich jetzt, ich habe nie herkömmliche Sprachen unterrichtet und bin dann umgestiegen. Ich habe von Anfang an, wo wir das frühe Englisch eingeführt haben, so können unterrichten. Und darum habe ich den krassen Unterschied gar nicht so. Und klar, wenn ich jetzt heute denke, wie habe ich zum Beispiel früher noch Hauswirtschaft, Kochen unterrichtet, dann würde ich sicher heute vieles anders machen. Und trotzdem ist gerade in einem Fach, wo man sehr viel mit Händschaft, wo sehr viel mit Imitation läuft, ich glaube, es so ganz unkirchengerecht kann man dort gar nicht unterrichten. Und vielleicht bin ich auch dort drum schnell warm geworden mit der ganzen Geschichte, weil dort muss es funktionieren, da geht es nicht mit Pauken. Aber ich würde sicher, eben, wenn ich jetzt wieder Hauswirtschaft unterrichte und ich hätte dort auch Theorie, dann würde ich sicher sehr viel auch mit WQS-Fragen nach Birkenbiel arbeiten, damit die Kinder viel selber denken, mehr noch an ihr eigenes Wissensnetz können anhängen und so weiter. Da würde sich sicher ändern, aber eben, im Moment bin ich nicht in dem Fach unterwegs und ja, darum habe ich den Unterschied nicht so krass wahrgenommen wie vielleicht andere.
Und gibt es da so ein paar Stimmen von den Kindern? Oh, du hast gesagt am Anfang, oder? Sind sie null fertig, wenn sie uns umstellen, eben weil sie jetzt müssen selber denken nach so einem Jahr zwei bei dir? Gibt es da Stimmen von den Kindern, dass es da eine Veränderung bei ihnen gegeben hat? Von der Freude vielleicht in die Schule kommen, am Lernen, Themen?
Also ich denke, es gibt so Anzeichen, wo jetzt Kinder nicht mehr direkt sagen, sie Frau Hodenstein, das ist jetzt super oder so, sondern wo eben, was, es ist, also so kleine Anzeichen wie, was, es ist schon Mittag, das kann ja nicht sein, oder? Wenn sie sich dann mal daran gewöhnt haben, was da alles so läuft, die Zeit geht schnell um, ja, sie sind nicht dazu verdammt, um auf dem Stuhl sitzen und einfach einen grossen Teil einfach zulassen, sondern eben selber machen, austauschen, selber denken. Also Anzeichen wie, ich habe zum Beispiel letzten Herbst, das war aber nur eine kurze Stellvertretung, da hat ein Mädchen gesagt, ja, Englisch, oh, ich vergesse halt immer wieder, wie man die Wörter ausspricht und so. Und das ist so schwierig für mich. Und dann habe ich gesagt, du, ich mache mit dir ein Wett, dass das spätestens bei der Herbstferien überhaupt nicht mehr so ist. Dann hat sie mir mit grossen Augen angeschaut. Und dann ist aber nur schon 2 Wochen später haben wir einen Text gelesen und sie hat ganz laut gelesen und hat da völlig, und dann haben sie es auch noch mir persönlich noch vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, du, kann das sein, dass mein Versprechen schon eingelöst hat? Und dann hat sie gestrahlt und gesagt, ja, das passive Hören wirkt halt so super. Also das sind schon auch gerade die, wo auch die, wo dann zu mir kommen in der fünften, wo vielleicht eben im Englisch vorher nicht gut gsi sind oder Mühe hatten, wo dann merken schon nach dem ersten Text, wo wir bearbeiten, jetzt kann ich das mal lesen, jetzt kann ich ganze Teile auswendig. Das sagen jetzt dann manchmal natürlich schon, also dass da ein Unterschied ist. Und es gibt so schöne Geschichten. Also ich weiß noch zum Beispiel die letzte Klasse, wo gegangen ist, da bin ich dann am allerletzten Schultag bin ich vom Schulhaus mit dem Auto weggefahren und habe noch so aus dem offenen Fenster nochmal den letzten Schüler gewunken, wo immer noch nicht heimgegangen sind, weil sie da irgendwie noch ein Trainingsproblem gehabt haben. Und wo mir ein Schüler von Weitem zugerufen hat und danke nochmal vielmal, dass ich bei Ihnen so gut Französisch gelernt habe. Ohne Birkenbiel-Methode hätte ich das nie geschafft. Also einfach so, ja, so Sachen, das sind schon dann so Highlights und Oder letztens haben wir einmal den Kompliment gemacht. Da ist irgendetwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist etwas sehr, sehr gut gelungen in der Schule. Und dann sind wir so rundherum gelaufen und ich sagte, dann mal den anderen ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen dann mal anderen, was man gut gemacht hat. Und ich bin dann halt auch rumgelaufen und dann ist eine Schülerin gekommen und hat gesagt, also, sie müssen mir jetzt einfach sagen, ich sage einfach eine gute Lehrerin und sie lerne so gern bei mir und einfach, ja, das ist natürlich Balsam auf die Seele. Und dann hat sie aber gesagt, aber geben Sie, also Frau Hollestein, aber ich würde jetzt auch noch hören. Ja, das war dann auch wichtig, gewesen, zum hören, wenn ich über sie sage. Ja, also das sind so Highlights und ja, grundsätzlich ist das Feedback für mich immer auch das Erfolgserlebnis der Schüler und die haben es ja. Sie haben es ganz kleine Erfolgserlebnis immer wieder. Also nochmal ein Beispiel, das du ja auch kennst aus dem Seminar. Wir stellen ja immer auch in dem Seminar und im Schulbetrieb WQS-Fragen, also sogenannte Wissensquiz-Fragen nach Birkenbiel. Und das ist so ein schönes Beispiel. Oder sonst wäre die Frage immer so als Kontrollfrage nach einem Thema oder nach einem Stück Frontalunterricht gestellt. So quasi, habt ihr auch alle gut aufgepasst, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Und das stresst die Schüler mehr, wenn das etwas hilft. Und wir stellen ja die WQS-Frage am Anfang. Also, bevor wir zum Beispiel, bevor ich etwas erkläre, bevor wir eine Videosequenz schauen, bevor wir ein Arbeitsblatt durchlesen, bevor wir einen neuen Text im Englisch oder Französisch in Angriff nehmen, werden ein paar Fragen gestellt. Und die Schüler machen sich selber Gedanken, machen sich Notizen, diskutieren ihre Annahmen vielleicht mit ihrem Sitznachbarn. Und das ist auch so etwas am Anfang. Am Anfang haben sie immer so einen Schreck, wenn ich sage, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Dann muss ich sofort sagen, schaut, liebe Leute, ihr müsst die Antwort überhaupt nicht wissen. Ihr könnt wild drauf losgehen. Das darf falsch sein. Es muss nicht richtig sein. Ich schaue eure Antworten nicht an. Um das geht es mir nicht. Mir geht es nur darum, dass ihr mal in eurem Hirn geht, ein bisschen gehen, rumwühlen, was weiß ich denn schon zu dem? Was könnte es denn sein? Und dann kommt nachher eben, du weißt es ja selber, bei uns im Seminar ist dann halt in dem, was wir noch erzählt haben, sind dann die Auflösungen gekommen. Also auch wieder Bedürfnis vom Gehirn wäre Neugierde. Neugierig sein auf etwas, auf eine Antwort. Fragen öffnen den Geist, Fragen machen eben neugierig. Ich will ja nachher die Antwort wissen. Habe ich sie richtig? Bin ich weit weg? Bin ich falsch gelegen? Und wenn nachher die Antwort kommt, habe ich den sogenannten Ball im Tor-Effekt. Also ich weiß, habe ich getroffen oder nicht. Und vor allem ist natürlich auch die Aufmerksamkeit der Schüler sehr viel höher, weil sie wissen ja nicht, wann die Antwort kommt. Also, das sind alles so Sachen, wo ich ja dann auch im Unterricht eins zu eins sehe. Ah, jetzt haben sie wieder gemerkt, ah, eine Antwort. Das sind so die kleinen Erfolgserlebnisse. Und die tun nicht nur den Schülern gut, die tun natürlich auch mir selber gut, weil ich merke ja dann auch, dass das, was ich mache, sinnvoll ist, dass es was bringt, dass die Schüler auch tatsächlich was lernen. Ja.
Ja, und vor allem die Freude sieht man ja dann, die Freude, wie du erzählst, dass sie Freude haben an dem, was sie machen. Und ich glaube, die nehmen das ein Leben lang mit. Hast du dort Erfahrungen von Schülern? Du unterrichtest ja schon lange so, gell? Schüler,
Ja.
wahrscheinlich, die sind jetzt im Erwachsen geworden.
Ja.
Die Methoden nutzen sie immer noch. Hast du da irgendwelche Rückmeldungen?
Genau, das ist ja auch manchmal jetzt ist gerade auch wieder so eine Phase, wo dann zum Beispiel Eltern auf mich zukommen und sagen, ja, aber Frau Hollestein, jetzt in der Oberstufe macht ja dann niemand mehr Birkenbiel. Was ist denn? Und ich sage dann immer, schaut mal, die Grundlagen, die ihr Kind da gelernt habt, da kann ihnen niemand mehr wegnehmen. Das Gefühl fürs Englisch, das bleibt. Und der grosse Wortschatz, den sie sich jetzt schon angeeignet haben, der bleibt. Also da sind es anderen einfach schon voraus. Auch im Französisch haben die einen grossen Wortschatz jetzt nach 2 Jahren lernen. Und das wirkt sich auch dann wieder auf die Oberstufen auf. Und ich gebe ja dort sogar dann noch, also die Schüler, die wollen, die dürfen auch weiterhin so lernen, die müssen es dann einfach daheim machen. Also die kommen von mir die dekodierten Texte über und könnten also auch Französisch so dann, wenn sie das wollen, alleine so weitermachen. Genau, also jetzt habe ich Ja, du fragst nach den erwachsenen Schülern, genau. Also zum einen weiss ich, dass immer einzelne Schüler in der Oberstufe da weiterziehen, vor allem eben beim Sprachenlernen. Dann habe ich eine Kollegin, die in der Oberstufe schafft und mir ab und zu mal wieder so etwas zusteckt, wo sagt, weißt du, dann bin ich von außen vorbeigelaufen und dann haben die Schüler ein Wortbild gemacht. Also sie sieht da, weil sie es auch kennt. Also das wird schon auch zum Teil eben die Tools, die Lerntools, die sie weiter brauchen. Und natürlich spreche ich immer mal wieder auch Schüler an, wenn ich es irgendwann später mal sehe, du, wie ist es denn, was ist dort geblieben oder so. Und ein großer Teil ist sicher Sprachen lernen, weil das halt einfach einen riesigen Effekt auch hat. Also eine Schülerin hat mir mal gesagt, weißt du, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat Kanti gemacht nachher auf jeden Fall. Also auch in der Sek hat sie gesagt, man hätte. Dort sind ja Klassen dann wieder neu zusammen gewürfelt worden. Und sie hat dann gesagt, weißt du, wir haben genau gemerkt, wer hat Birkenbeil gehabt und wer nicht. Weil einfach das Gefühl für die Sprache so drin war. Die Aussprache. Das ist einfach, das hat man immer noch gemerkt. Und ja, also schön ist einfach, dass sie immer noch schwärmen von dieser Zeit. Ja, sonst ein Schüler ist einmal bei mir noch ich weiß es gar nicht, das war glaube ich nach dir gewesen. Oder hat einmal etwas verpasst in der Schule. Ich mache einmal mit den Schülern den Junior Birkenbeil Practitioner, weil wir uns ja sehr intensiv auch mit dem Lernen befassen. Und sie spielen dann einmal noch einen Seminartag in der Schule. Also, das hat jetzt gerade vor etwa 2 Wochen wieder stattgefunden. Also, mache ich nur mit den Schülern, die das wollen. Das heisst, sie tun sich meistens im Deutschunterricht vorher, sage ich mal, jetzt schreibt ihr mal einen Text, jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr seid 15 Jahre älter, also dann sind sie so um die 7, 28 oder so, 27 Junge. Stellt euch vor, was macht ihr denn beruflich? Wohnt ihr denn noch in Herisau? Wo sind ihr daheim? Habt ihr schon Familie und so? Auf jeden Fall schreiben sie mir einen Text, die haben wir dann auch alle den vorgelesen, ist sehr spannend gewesen. Und mit dieser Haltung, ich bin 15 Jahre älter, kommen sie dann an den Schultag. Also das ist dann eben ein Seminartag, also so wie der Raum einmal bei euch eingerichtet war, Melita, stehen dann die Namensdefili dort. Ich tue dann alle Schüler sitzen, weil sie sind ja 15 Jahre älter so. Und sie benehmen sich dann auch 15 Jahre älter. Also es ist sehr spannend. Also, und dann durchlaufen sie den Seminartag und am Schluss von dem Tag, wo man eben nochmal etwas draufsetzen zu all dem, also die haben ja ABC-Liste und Kavas und all das schon x-x-mal selber erlebt. Wir sind auf die Meta-Ebene gegangen und setzen nachher mit dem Seminartag nochmal eins drauf und am Schluss sind es dann eben Birkenbeil-Practitioner, also Junior-Birkenbeil-Practitioner. Und das sind schon Sachen, die sie mitnehmen und wo es auch später, weisst noch, wenn es dann einmal erzählt, ja, halt sich daran erinnert und das cool findet, oder merken halt auch nachher manchmal wieder leider den Unterschied, wenn es dann wieder ins Pauken geht. Und ich probiere den Schülern immer wieder zu sagen, schaut, ihr könnt später, ihr könnt als Opfer da sitzen und sagen, oh, ist der Unterricht wieder langweilig oder ist da, weil die wissen halt schon recht viel über das Lernen, die können das dann schon einschätzen. Und jetzt könnt ihr entweder als Opfer da sitzen oder ihr könnt als Lerner da sitzen und sagen, okay, jetzt kommt es von da vorne ein bisschen langweilig daher. Da gibt nur noch da bei der Checkliste nur 3 Hügel. Da reicht nicht, es müssen 7 und mehr sein. Okay, dann mache ich jetzt halt zum Beispiel ein Wortbild. Mache ich ein Kawa. Ein paar Hügel kommen dazu. Also die Schüler befähigen, dass sie später selber wissen, was kann ich machen. Welches Register kann ich ziehen, ja, damit ich dann wirklich lerne und nicht einfach wieder in das Pauken hineinkomme. Und ich bin da überzeugt, da können viele, einige vielleicht nicht, aber wenn sie es vielleicht in der Oberstufe nicht können, vielleicht kommt es dann auch erst im Erwachsenenalter wieder rauf. Weil du weißt ja, die Vera Birkenbiel hat immer von den Langzeitspiegelneuronen auch geredet, also nicht solche, die gerade jetzt wirksam sind, wenn ich etwas ganz direkt gerade jetzt nachmachen, imitieren, sondern vielleicht imitieren sie erst, wenn sie dann älter sind. Und ja, ich mache einfach so weiter, dass ich ihnen möglichst viel gehirngerechte Lernmethoden mitgebe Und die haben wir alle nicht nur einmal ausprobiert, die haben wir alle x-mal im Schulzimmer angewendet. Und dann sind sie auch fähig, um das später auch selber anzuwenden.
Ja, es ist auch eine Haltung, wo ich da um eine Haltung, wenn dann noch anders andere Felder kommen, kann ich gleich in die lernende Haltung hineingehen und ich hätte Tools, die ich aus der Schublade könnte zücken.
Genau. Oder halt auch mal, sage jetzt mal immer wieder, wenn Sie Sprachenlernen nach Birkenbiel so gut kennen, sage immer, schau mal, wenn ihr mal mit einem Berg Material und dann heisst, alle die Blätter, alle die Arbeitsblätter da, Lernziel sowieso, da kommt alles dann nächste Woche im Test, in der Prüfung. Dann zieht ihr halt eure Geheimwaffe, passives Hören. Nehmt ihr die Texte auf und lasst paar. Und das passiert ja im erste Samen streue ich da schon während diesen 2 Schuljahren. Also finde ich auch mega schön, wenn ein Schüler kommt, ja, wissen Sie, Frau Hollestein, ich habe meinen Text vom Vortrag, den ich vielleicht bei der anderen Lehrperson halte, den habe ich mehr aufgeschrieben, habe ihn mehr aufgenommen und habe ihn passiv gelesen. Und dann ist es mir leichter gefallen. Also meine Schüler stehen alle führen, ohne eine Notiz in der Hand und halten ihre Vorträge. Aber nicht, weil es da jetzt in Stunden haben wir sie auswendig reinpauken, sondern weil sie eben so Sachen machen und 1,15, 25 Training machen oder weil sie eben passiv hören und das auswendig können quasi ein Nebeneffekt ist von dem gehirngerechten Lernen. Und da müssen sie einfach x Mal erfahren haben. Und ich muss immer wieder auf die eine Seite schmunzeln, auf die andere Seite stehen wir am Horzberg, wenn ich Schule oder so vielleicht eine Sonderwoche lernen lernen oder vielleicht macht eine Lehrperson einen Tag lernen lernen, aber dann wird wieder, ich zeige euch jetzt, wie lernen geht und nachher läuft es wieder normal. Das kann es nicht sein. Also wenn, dann muss man die Sachen eben auch wirklich immer wieder einsetzen. Und ich finde es ganz wichtig, ich habe die Schüler so viele Stunden pro Tag, also ich jetzt nicht, ich, einfach in den Tagen, wo ich halt arbeite, sind sie ja da. Und wieso denn nicht die Stunden im Schulzimmer zum Lernen einsetzen und ihnen an der Sache, wo ja jetzt gerade dran ist, zeigen, wie kann ich mir jetzt das aneignen. Und nicht, da hast, wir haben jetzt das durchgeschafft in dem Sinn und da hast du jetzt dein Dossier oder deine Arbeitsblätter und jetzt gang für die Prüfung lernen, mach das daheim. Da finde ich ganz eigentlich ein Armutszeugnis für die Schule. Weil für mich ist die Schule der Lernort und nicht daheim sollen die Kinder ihren Hobbys nachgehen, sollen Freizeit haben, möglichst viel. Und darum gebe ich auch, außer dem passiven Hören, gibt es bei mir sehr, sehr wenig Hausaufgaben. Und das passive Hören können sie immer während anderen Tätigkeiten machen. Also sie können Französisch passiv lesen und die Hausaufgaben von der anderen Lehrperson erledigen oder Lego bauen oder was auch immer machen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also das von meinem Sohn, wo er in der zweiten, dritten Klasse war und mal herausgefunden hat, dass er die Leserechtschreibschwäche hatte, dann habe ich das so angewendet mit dem Passivlosen. Er hat mega gerne Lego gebaut und im Hintergrund ist das gelaufen, was ich ihn dann aufgenommen habe und er hat das super mitgemacht, ja.
Das ist übrigens auch dann eine Rückmeldung von Eltern. Weil meine Schüler lesen ja eigentlich 3 Sprachen passiv. Also zum einen Englisch, Französisch und dann ab und zu, so phasenweise, auch noch deutsche Texte. Und gell, damit man das richtig versteht, für die, die vielleicht Sprachlernmethoden noch nicht kennen, ich tue mich nicht einfach mit etwas berieseln. Also eigentlich schon, aber es kommt noch ein wichtiger Schritt vorher, nämlich das aktive Hören beim Englisch und Französisch. Ich muss den Text zuerst verstanden haben. Und erst dann lasse ich passiv. Und das bedeutet es bei mir genau gleich, auch wenn mir deutsche Texte, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Gehirn und Lernen mit dem Kind behandle, und da habe ich einen ersten Text zum Thema Gehirn, und da stecken ein paar Fakten, wie groß ist das Gehirn, wie schwer ist das Gehirn, was für Verbindungen hat, blablabla, wie denkt das Gehirn und so weiter. Dann leset mir den Text zuerst zusammen und die Kinder verstehen den tatsächlich. Und ich glaube, da ist auch so etwas, wo man muss den Hebel viel, viel mehr ansetzen. Bei mir hat sich jetzt über die Jahre, wo ich auch ja Erfahrungen gesammelt habe, gibt es bei mir nur also die Form von Lesen, indem dass wir jetzt eben so einen ersten Text würden, gemeinsam in der Klasse lesen. Und kann jetzt sein, dass zum Beispiel die Schüler abwechselnd lesen oder ich als Lehrperson lese. Alle lesen aber mit den Augen den Text mit. Und ich sage immer, sagt Stopp, wenn ein Wort ist, das ihr nicht versteht. Ich rede jetzt von deutschen Texten. Also man könnte jetzt sagen, ja, das ist ein deutscher Text, versteht doch alles. Und es gibt praktisch nie einen Satz, wo niemand Stopp sagt. Und für uns völlig normale Wörter, wo wir nie würden denken, dass da jemand etwas nicht könnte verstehen könnte. Und ich glaube, da wird oft einfach übergangen. Vielleicht fragt man, lässt den Text stören, vielleicht sagt man schon, ja, stellt halt noch Fragen, wenn ihr etwas nicht versteht. Aber ich glaube, wenn nicht die Atmosphäre ist, wo die Kinder wissen, ich kann immer fragen, ich kann immer Stopp sagen, dann werden eben die Lücken nur zum Teil oder gar nicht geschlossen. Und erst wenn die den Text verstehen, eben auch den deutschen Text, dann lassen wir den passiv. Und dann sind ja die Fakten dort drin. Und natürlich im Nebeneffekt, jetzt bei deutschen Texten lernen meine Schüler auch noch ein bisschen ein schöneres Hochdeutsch. Also sich besser können ausdrücken nachher später zu dem Thema. Wenn ich da gelesen habe, dann verbessere ich auch mein Deutsch. Und was Eltern dann eben oft auch rückmelden, ist, Kinder lesen englische Texte, französische Texte, deutsche Texte. Und in all diesen Texten stecken die Fakten. Also steckt quasi Allgemeinwissen. Also im französischen Text steckt vielleicht, wer hat den Eiffelturm gebaut und wie viel Fahrt wird da gebraucht, um den jedes paar Jahre wieder neu anmalen und. Was hat es da alles noch drauf auf dem Turm und so. Und die merken dann da, also die merken, boah, was mein Kind mal alles weiß. Angenommen, Familie geht auf Paris und steht vor einem Eiffelturm, dann hält der Kleine vielleicht einen kleinen Vortrag. Also die merken halt eben schon, dass da dann auch was hängen bleibt. Und ja, das sind auch so Rückmeldungen, wo man dann manchmal von den Eltern mitbekommt.
Oh ja. Da bin ich jetzt so gerade meine eigenen Geschichten zurückgegangen. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ich kann es wirklich mega empfehlen. Egal, ob man Lehrperson ist oder als Elternteil oder Selbstlernende, zu wissen, das Verständnis bekommen. Einerseits, wie lernt unser Gehirn und welche Tools können wir dafür nutzen? Gibt eine unglaubliche Entspannung in mein eigenes Lernen, aber auch in die ja, Schulzeit, wo man die Kinder auch begleitet, die Hei oder eben auch selbstverständlich auch in der Schule. Ich würde mir wünschen, es würden viel mehr so die Lehrpersonen wie du unterrichten. Es gibt ja so die freien Schulen, wo die Kinder wirklich interessensorientiert können, sich dem hingeben, wo sie auch wirklich interessiert, ist ja auch, oder? So eine eigentlich gehirngerecht, das interessiert mich, ich bin offen und dann vertiefe ich mich dort drin. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass, oder ich erlebe das auch, dass sich manche Lehrpersonen noch schwer tun mit einer Umstellung in das gehirngerechte.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja gar nicht so eine große Umstellung. Also man muss ja nicht alles, was man sonst noch macht, in den Kübel werfen. Also ich sage jetzt auch, ich finde zum Beispiel, der Frontalunterricht wird manchmal schlecht geredet. Also die einen sind dafür, die anderen sind voll dagegen. Aber das Argument, die suchen eigentlich gar nicht so recht. Wenn ich einen Frontalunterricht einbette in anders, also dass ich eben zum Beispiel zuerst ein paar Quizfragen stellen, Schüler austauschen lassen und ich dann 10 Minuten Frontalunterricht mache, ist das ganz anders, als wenn ich nur Frontalunterricht mache. Also da ist ja der Unterschied und ich muss nicht alles in den Kübel werfen, aber es verschiebt sich vielleicht an einen anderen Ort oder ich tue eben mit der kirchengerechten Methode das Ganze auf ein kirchengerechtes Level holen. Und ich denke, das ist Kunst. Und die interessiert sind, wir haben den Lehrgang jedes Jahr. Der nächste startet im November. Lehrpersonen empfehle ich immer, mindestens die ersten 3 Module besuchen. Das ist, sage ich jetzt mal, so das Lehrerpaket. Dort steckt da drin, wo man in der Schule am meisten kann umsetzen. Und Eltern rate ich immer die ersten 2 Module. Unbedingt. Viele machen nachher gleich, manchmal machen sogar auch Eltern dann den ganzen Lehrgang, weil sie einfach den Ärmel hineinnimmt. Genau, wie zum Beispiel Melita. Aber so in den ersten 2 Modulen, also Da hat mir einfach auch als Mutter die Hintergründe, die man dort lernt, was heisst überhaupt kirchengerecht zu lernen, da hat mir sehr geholfen. Und es hat ja auch viele Metaphern von der Frau Birkenbiel, wo das Lernen sehr einfach erklärt. Da hat mir sehr cool geholfen, meine Kinder zu begleiten. Und ja, wie gesagt, eben der Lehrgang startet wieder im November. Jetzt, gerade in 2 Wochen, haben wir ein Sprachenseminar. Dort ist nur Sprachenlernen nach Birkenbiel. Dort sind Eltern und vor allem natürlich auch Lehrpersonen willkommen. Und ich muss schon sagen, wir haben jetzt in all den Jahren, wo wir jetzt den Lehrgang haben, einen grossen Teil sind Lehrpersonen und die setzen ja dann da auch wieder in ihren Schulzimmern um. Aber natürlich ist es immer noch halt, ja, sind es einzelne Leute, es wird aber immer mehr, es spricht sich langsam ein bisschen um. Ich gehe auch immer mehr in Schulen direkt, also Schilfveranstaltungen, wo ich als Schulintern einem ganzen Team die Sachen vorstellen zum Beispiel, wo dann manchmal auch nicht genug haben nach einem Seminartag, wo noch tiefer reingehen wollen. Also man kann da was machen und ja, also Lehrpersonen müssen nicht Angst haben, dass sie jetzt da wahnsinnig viel Zeit beansprucht, sondern es sind einfache Methoden, wo ich so, also wenn ich am Samstag Seminar mache, ich kann gerade an der nächsten Woche da umsetzen, ohne dass ich muss stundenlang vorbereiten. Und das ist ja auch das, was mir geholfen hat als Lehrerin. Es ist nichts kompliziert. Und es ist eigentlich so logisch. Und wenn ich dann, also, und den Satz haben wir in jedem Lehrgang, hören wir den wieder. Wenn ich einmal eher jüngere Leute habe, Lehrpersonen, wo vielleicht noch nicht so lange an der PH sind, dann kommt meistens irgendwann, aber Stefan, Karin, wieso sagen Sie uns denn da nicht schon in unserer Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer? Wieso hören wir da an der PH nicht? Also, oder eine Kollegin, die nachher auch intensiv mit mir zusammengeschafft hat, die hat gesagt, weißt, ich habe in diesen 7 Tagen bei euch mehr gelernt wie in der ganzen PH-Ausbildung. Und man, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also, gleich bringt man da, glaube ich, nur, wenn man bringt da nicht von oben eben rein, da haben wir auch probiert, also über PHs gehen, sondern man muss von unten wachsen. Über Kind, über die Eltern und über Lehrpersonen, die das noch im Schulzimmer umsetzen. Da bin ich, also das ist einfach meine Erfahrung. Vielleicht ändert das ja mal noch, dass wir weiter oben können, auch noch einsteigen können. Aber so verbreitet sich es jetzt. Und ja, es ist auch schön, um das miterleben, auch wenn man viel Geduld braucht.
Ja, das sind so die Pioniere, die am meisten Geduld nicht immer haben. Es geht ja letztendlich um unsere Kinder und auch um, also wenn man das Verständnis hat, wie das Gehirn funktioniert und wie freudvoller es kann einfach sein, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, es von allen Seiten hineinzubringen. Also ein Aufruf an alle PH-Verantwortlichen, Karin Hollinstein und der Stefan natürlich auch, kann man sehr, sehr empfehlen, um das die ganze Schulzeit da wirklich gehirngerecht zu organisieren, dass nicht nur Kinder, vor allem, aber nicht nur, aber auch die Lehrpersonen auch viel mehr Freude an ihrem Unterricht haben, oder? Weil es ist ja so ein Ping-Pong, wenn meine Kinder oder meine Schüler Freude haben und merken, da passiert etwas, da findet Lernen statt und es macht auch Spass, dann habe ich doch auch mega Freude, dass ich sehe, da passiert etwas.
Ja, und wenn jetzt vielleicht jemand nicht gerade schon will, so einen Lehrgang, oder man muss auch nicht den ganzen Lehrgang, man kann ja einzelne Module bei uns auch buchen, wenn man da vielleicht noch nicht will und noch ein bisschen mehr will wissen, auf meinem YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht mehr, wo der Name jetzt gestanden ist, aber ich glaube, unterdessen hat es etwa über 700, 600 oder 700 Videos dort. Die Birkenbiel-Lehrerin, dort könnt ihr direkt auch mir ins Schulzimmer schauen. Dort sind Kinder, wo man natürlich darf filmen, also wo die Eltern und Kinder sie Verständnis auch gegeben haben, wo man aber direkt kann ins Schulzimmer schauen und sieht, ah, so funktioniert das. Also da hat es unzählige Inputs, wo man bei uns beim Lernen kann zuschauen kann oder auch andere Videos, wo ich irgendeine Technik erklären kann oder so. Also dann kann man ja auch dort mal stöbern und dort dann am besten über Playlisten gehen, dort ist es geordnet, damit man sich ein bisschen zurechtfindet, genau.
Das verlinke ich mega gerne in den Show Notes, liebe Karin, einfach im Hinblick auf die Zeit jetzt. Jetzt sind wir schon knapp eine Stunde dran. Tue ich gerne alle Links von dir rein, wo man dich findet, wie man zu der Weiterbildung kommt, zu dem YouTube-Kanal, dass man dich vielleicht auch kann direkt ansprechen kann. Dann kannst du sagen, also sicher ein LinkedIn, dein LinkedIn-Profil, dass die Leute das wissen. Das ist toll. Ja, liebe Karin, eine Frage habe ich noch. Was wünschst du der Welt da draußen?
Das Freude am Lernen behaltet oder wiedererlangt. Weil Kinder wollen ja eigentlich lernen. Ich habe jetzt gerade wieder gesehen, wie meine Enkel in Kolumbien wieder besuchen. Die lernen ohne Schule und die lernen trotzdem. Da wäre nochmal ganz ein anderer Weg, den ich auch sehr spannend finde. Und die Leute staunen immer, dass ich dann da als Lehrerin sage: Nein, mir macht es keinen Kummer, dass meine Enkel momentan nicht in die Schule gehen. Weil ich ja sehe, was trotzdem stattfindet. Und ich finde aber beides mega spannend. Also ja. Unsere Kinder sind in der Schule, wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und ja, aber eigentlich wäre da alle in uns allen drin und schauen wir doch, dass da erhalten bleibt.
Zuversichtlich.
Genau.
Ja, danke. Einfach als Erinnerung für alle Zuhörenden, das ist der Tuesday Talk gewesen. So der Tag, der Dienstagmorgen, wo man sich auch Energie holen, wo man sich auch austauschen. Manchmal gibt es einen Podcast mit spannenden Leuten oder einfach noch einen Kaffee trinken. Je nachdem, was gebraucht wird, er ist einfach offen von 8:30 bis um 11 Uhr. Danke für den Besuch, Karin.
Danke vielmals, Melita. Es war schön, dich wieder mal zu sehen.
Gleichfalls.